Hallo und herzlich willkommen zum Longevity Mastery Podcast. Mein Name ist Uta Pettino und ich bin Expertin für gesunde Langlebigkeit und Präventionsmedizin. In diesem Podcast sprechen wir über Ernährung, Bewegung, Regeneration, Stressmanagement und weitere Faktoren eines gesunden Lebensstils. Du bekommst hier wissenschaftliche fundierte Informationen, praktische Impulse und alltagstaugliche Ideen rund um das Thema Longevity. Hinweis: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Information und ersetzen keine individuelle, medizinische oder therapeutische Beratung. Und jetzt geht es zur heutigen Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Longevity Mastery. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und heute habe ich mir wieder eine Expertin eingeladen und das ist die Dr. Lisa Weibiner und wir sprechen heute über ein Thema, was oft auch ein Tabuthema leider noch ist. Wir sprechen heute über eine sehr häufig auftretende Funktionsstörung und das ist der Libido-Verlust bei Frauen. Es gibt mittlerweile zahlreiche Ursachen dafür und da möchten wir heute auch drüber sprechen, was für Möglichkeiten du hast, die sozusagen eventuell deine Situation verbessern können. Und genau, Lisa und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Lisa, herzlich willkommen. Es ist so schön, dass es endlich mal geklappt hat, dass wir zwei einen Podcast-Termin machen. Ne? Früher waren wir ja sozusagen Tür an Tür. Heute sehen wir uns mehr online und genau und arbeiten ja auch schon sehr lange zusammen, begleiten gemeinsam unsere Patientin. Aber ich würde einfach mal sagen, stell dich doch gerne mal vor für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und genau, wer du bist vor allen Dingen, was du machst und was vor allen Dingen dein Schwerpunkt in der Praxis ist.
Super gerne. Also erstmal vielen Dank, Uta, dass du mich einen Podcast und dass wir mal sozusagen vor laufender Kamera mit Mikrofon uns ein bisschen austauschen. Wir machen das ja sonst auch immer total viel.
Ja.
Und arbeiten ja beide sehr ganzheitlich und dazu gehört eben auch, verschiedene Fachrichtungen zusammenzubringen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Libido sprechen, weil das tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen ist in der Praxis. Ich bin Gynäkologin, ganz klassisch habe ich die Ausbildung mal gemacht, bin aber dann sehr schnell in den Bereich gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin gegangen. Das ist sozusagen der lange Begriff für Kinderwunsch und alles, was mit weiblicher Hormongesundheit zu tun hat. Und bin auch noch Sexualmedizinerin. Das ist nochmal eine Zusatzbezeichnung. Und das erzähle ich nicht, weil das irgendwie alles so toll ist, sondern weil das halt sehr, sehr spezifisch ist. Und weil das halt einfach in der allgemeinen Gynäkologie nicht so abgebildet wird. Also alleine die ganze Hormongesundheit ist nicht so breit aufgestellt, leider, in der allgemeinen Gyn. Und dann, wenn es ums Thema Sexualität geht und da gehört natürlich die Libido und alles, was dazugehört, dazu, dann wird es halt immer schmäler und schmäler. Ja? Und ich habe gesagt, das ist eins meiner Lieblingsthemen in der Praxis. Ich bin in München in der Praxis vor Ort, führe aber meine Praxis hybrid. Das heißt, ich habe genauso, inzwischen ist es echt 50-50 auch Hormonsprechstunden und Online-Sprechstunden im Bereich Sexualmedizin. Alle Phasen im Leben einer Frau können natürlich davon, sag ich mal, betroffen sein. Ja? Das ist jetzt nicht nur ein Thema zwischen X und X Jahren, sondern natürlich auch für junge Frauen, für Frauen nach der Entbindung, aber eben auch Frauen, das wird heute so ein bisschen unser Schwerpunkt sein, in der Mitte des Lebens, ja, wenn es ums Thema Perimenopause geht, die merken, Mensch, da ist irgendwie was Neues, was mir nicht so gut gefällt und wo ich unter Umständen auch drunter leide. Und da habe ich eben diesen ganz breiten Ansatz, dass ich sage, klar, wir müssen erstmal die gynäkologischen Basissachen klären, ja, aber wir können auch immer weiter spezifischer in die Tiefe gehen und schauen, woran liegt das oder woran könnte das liegen. Und zweiter Punkt, was können wir vor allem auch tun? Ja, auch immer wichtig.
Ja. Und das ist der wichtigste Punkt, dass man dann auch letztendlich den Frauen ja mitgibt, was können sie umsetzen. Ne? Und da ist es ja auch so, unser beider Erfahrung, wir haben ja viele gemeinsame Patienten gehabt, ist vor allen Dingen auch ein ganz großes Thema der Lebensstil. Ne?
Ja.
Genau, aber ich würde sagen, ich habe nämlich hier so eine schöne erste Frage. Wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet, wir zwei. dass wir uns nicht zu sehr verplappern heute. Genau. Lisa, du sagst ja, die Libido verändert sich ja letztendlich auch im Laufe des Lebens ganz natürlich. Genau. Woran kann man selber erkennen, was ist jetzt physiologisch und was geht schon letztendlich in so eine Richtung, wo man sagt, das ist nicht so ganz normal. Also ich würde es jetzt nicht pathologisch nennen, aber wo man sagen könnte, okay, das wäre jetzt schon behandlungsbedürftig oder man müsste schon mal tiefer reinschauen, um halt die Ursachen zu finden. Ja.
Das ist tatsächlich echt eine super wichtige Frage und das ist auch ein Punkt, der mir jetzt ganz wichtig ist, es am Anfang wirklich ganz klar einmal zu sagen, ne? Ob eine Libidoverlust oder eine Veränderung der Libido, die irgendwie behandlungsbedürftig ist, vorliegt oder nicht, entscheidet die Frau nur selbst. Ja? Also das werde nicht ich diagnostizieren oder irgendein Partner oder Partnerin oder sogar vielleicht die Gesellschaft, wo wir ja alle wissen, was die Gesellschaft so für Ansprüche an uns hat bezüglich unserer Sexualität. Darum geht es alles nicht, sondern es geht wirklich nur darum, dass die Frau für sich feststellt, okay, irgendwie, ich habe das Gefühl, mir ist da was abhanden gekommen und ich leide darunter. Ja, mir geht es nicht gut, ich möchte da was ändern. Deswegen ist das so ein bisschen schwammig manchmal, ja, dass man nicht sagen kann, es gibt so harte Definitionen. Aber eine Definition, die man schon nennen kann, ist, die Frau leidet darunter und sagt, ich möchte da was verändern, beziehungsweise ich möchte da dran gehen an das Thema. Natürlich gibt es schon so was man sagen könnte, das ist eher, naja, physiologisch oder so ein bisschen zu verstehen, wenn man sagt, okay, da ist eine gewisse Situation. Zum Beispiel, ich habe kleine Kinder, die rennen da den ganzen Tag rum, wollen die ganze Zeit was von mir. Ich bin voll berufstätig, ja. Also ich habe unglaublich viel Care-Arbeit, Arbeit, alle wollen was von mir, jetzt werden auch die Eltern krank, ne? Dass man so dieses unglaublich eingebunden sein im Leben und dann einfach abends umfallen, weil man komplett erschöpft ist, ja. Das sind natürlich so situative Sachen, wo man sagt, okay, das sind jetzt die Umstände, ja, da muss ich tatsächlich mal ein bisschen Inventur betreiben und überlegen, wie kann ich mich da besser aufstellen, aber ich weiß in mir tief so ein bisschen drin, das liegt so ein bisschen an diesen Themen, ja. Und was eher so der Punkt ist, wo ich dann auch mehr ins Spiel komme, ist, wenn man sagt, nee, ich habe so das Gefühl, es könnte irgendwie noch tiefer gehen, ja, und einer meiner Hauptthemen sind ja, mich mit den Hormonen zu beschäftigen und zu sagen, okay, gibt es da vielleicht auch eine hormonelle Ursache, wobei ich dazu gleich sagen möchte, dass das nicht immer der einzige Grund ist und auch nicht heißt, wenn wir sehen, hormonell ist alles stabil auf dem Papier, dass das dann auch komplett ausgeschlossen werden kann, ja, ist ein bisschen tricky. Manche Dinge, wenn man über Hormone spricht, die sind so relativ klar, dass man sagt, okay, da ist ein Referenzbereich, da solltest du drin sein und dann erwarte ich, dass das und das klinisch passiert. Ja? Und beim Thema Libido stehen vor allem zwei Hormone im Vordergrund. Das eine, wenn wir in der Perimenopause bleiben, also in der Zeit vor der letzten Periodenblutung im Leben einer Frau, statistisch ist das so 7 bis 10 Jahre vor dem 51. Geburtstag. Varianten gibt es natürlich immer. Dann schauen wir uns natürlich erstmal an, okay, was für Hormone sind hier besonders gerade, die sich verändern? Und in Bezug auf unser Thema heute interessieren mich da vor allem Östrogen und auch Testosteron. Ja, und man sagt, okay, Östrogen ist natürlich was vor allem zum Thema anatomischer Veränderungen führen kann. Ja, was meine ich damit? Sowas wie Scheidentrockenheit. Und man muss dazu sagen, ehrlicherweise, ich bin ganz ehrlich, dieses Wort Scheidentrockenheit mag ich überhaupt nicht.
Das hört sich nicht so an.
Ich finde, ja, das ist ein bisschen altbacken, genau, du hast es erfasst. Und vor allem, es wird auch der ganzen Situation nicht so ganz gerecht, ja, weil ein bisschen mehr, man redet eigentlich nicht mehr von Scheidentrockenheit in dem Kontext, sondern von dem genitourovulvaren Syndrom der Menopause, ist vielleicht ein bisschen komplexerer Begriff, bedeutet aber, ja, es gibt trockene Schleimhäute im Intimbereich, aber es verändert sich zum Beispiel auch die Besiedelung im Intimbereich. Die Frauen sagen, ich habe vermehrte Infekte. Vor allem, wenn ich mal Verkehr hatte, kriege ich irgendwie immer einen Scheideninfekt, einen Blaseninfekt. Was ist denn das? Das hatte ich mal irgendwie hier, als ich mal gerade frisch mit meinem Mann verheiratet war, da wusste ich so ein bisschen, aber jetzt, warum kommt es jetzt auf einmal? Ich habe das verändert. Oder auch was wir nicht so gerne besprechen, sowas wie Thema Inkontinenz, ja, weil das Volumen auch sich verändert durch diese Trockenheit. Und was ich damit nur sagen will, dieser Komplex ist ein bisschen breiter als nur trockene Schleimhäute. Aber um wieder auf unsere Sache zurückzukommen, was können wir tun? Da können wir sehr, sehr gut was tun. Nämlich wir können einfach eine lokale Pflege mit Östrogenen verwenden, die, das sage ich immer so ein bisschen in der Sprechstunde, Neudeutsch ist das No-Brainer, ja, weil diese Östrogene, die wir da verwenden, die sind ein bisschen anders als die, die wir über die große systemische Hormonersatztherapie verwenden, sondern die wirken hauptsächlich und vor allem nur lokal, ja, und haben dort eben zur positiven Folge, dass die Schleimhäute einfach wieder gut durchblutet werden, gut durchfeuchtet werden. Und das ist natürlich ein Knackpunkt, wenn ich sage, Mensch, immer wenn ich Sexualität lebe, ja, habe ich Schmerzen, ja, weil das so trocken ist. Oder auch wenn ich Gleitgel verwende, ich merke, die Haut ist nicht so elastisch, ja, das tut weh. Dann ist es natürlich ein Punkt, wo man sagt, ja klar, habe ich keine Lust, was zu tun, was mir Schmerzen bereitet. Sagen, das ist mal so eine Basisgeschichte, dann ist das definitiv eine Basisgeschichte, zu sagen, okay, gibt es denn, das meine ich mit Anatomie, ja, die sich typischerweise verändert, die ja physiologisch ist, aber die wir trotzdem nicht so hinnehmen müssen. Ja? Dass man sagt, okay, eine Versorgung, eine ordentliche Östrogenversorgung mit diesem spezifischen Östriol, lokal, absolut. Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und viele Frauen merken auch, dass sie irgendwann mit einer lokalen Pflege nicht mehr, dass das nicht mehr reicht. Ja? Das wäre zum Beispiel so der Punkt. Und das ist jetzt die lokale Therapie im Scheidenbereich. Aber natürlich wir haben überall im Körper Östrogenrezeptoren. Ja? Natürlich, wenn da die Östrogenspiegel anfangen zu sinken, können wir natürlich auch Veränderungen merken, was ja unsere Stimmung betrifft. Ja? Dass man vermehrt merkt, man ist nicht mehr so stimmungsstabil. Es ist nicht typisch für mich. Ja? Das ist immer die Frage, ist das was, wo sie merken, das ist neu? Ja, man merkt, nee, ich bin nicht. Ja, warum verändern das so? Dann kann man natürlich da auch nochmal tiefer einsteigen, ohne jetzt hier den Rahmen zu sprengen. Ja. Aber das ist so das Thema Östrogen. Ja. Und das andere Thema, was man vielleicht ein bisschen mehr auch zunehmend hört, was mich sehr freut, ist natürlich Testosteron. Ja, wo wir inzwischen wissen, hat ja nicht nur was bei Männern zu bewirken. Ne?
Bist du ja auch letztendlich für mich eine mit der Vorreiterin, ja, weil du dich ja da letztendlich auch schon lange mit beschäftigst, was ja tatsächlich Testosteron ja immer noch, ist noch Off-Label-Use, oder?
Ja.
Genau.
Wir hatten mal vor langer Zeit, gab es mal Pflaster für Frauen, damals hat irgendwie keiner gesprochen und dann wurde es vom Markt genommen. Jetzt haben wir tatsächlich die Situation, dass wir kein Standard-Apothekenpräparat haben, heißt aber nicht, dass wir kein Testosteron für Frauen geben dürfen. Im Gegenteil, wir müssen halt extra anmischen lassen, was aber auch so mit ein Knackpunkt ist, weil beim Testosteron, vielleicht gehen wir da nochmal einen Schritt zurück, ist es ein bisschen tricky. Ja, es ist wirklich, also für mich ist es immer eine super interessante Situation, weil es ganz wichtig ist, dass man ausführlich sich natürlich mit der Frau auch unterhält, ja, und es nicht nur so ein Wert ist, ich messe den im Labor und dann sage ich dir, du musst den in irgendeinen Bereich schieben und dann ist es optimal, ja, sondern Testosteron ist extrem individuell. Ja, und das ist das Spannende, dass ich sagen kann, ja, ich messe es auch, ja, aber dann zu gucken, leider habe ich meistens keinen Vergleichswert. Ich kann ja nicht in eine Zeitmaschine fliegen und sagen, ich fliege jetzt mal in eine Zeit, wo ich mit meiner Libido sehr zufrieden war, nehme dir Blut ab und dann vergleiche ich mal und guck mal, hat sich da was vertan? Das geht natürlich nicht in der Regel, ne? Da habe ich keine Werte vorher liegen. Aber da kann man sagen, okay, wenn so Testosteronwerte so im unteren Bereich sind, oder natürlich, wenn sie unten rausfallen aus dem Referenzbereich, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das auch was zu tun hat mit meiner Libido. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal, es ist nicht nur Libido in Bezug auf Sexualität und Lust auf Sex an sich, sondern hat auch was zu tun mit, ich nenne es ganz gerne Lebenslust. Ja, also ein bisschen weiter. Ja, also Lust, was zu machen, Lust, sich mit Leuten zu treffen, rauszugehen, Energie zu haben, ja. Dritter Aspekt ist auch so Kraft im Sport. Da merkt man es manchmal auch, dass man merkt, okay, irgendwie geht irgendwie schneller die Puste aus. Und wenn das was ist, was ich merke, zusammen mit diesen eher niedrigeren Werten, dann kann man sagen, du hast es schon richtig erfasst, Off-Label-Therapie bedeutet, auf dem Label von dem Medikament steht drauf, das ist Testosteron für Männer. Ja, und ich weiß, das ist kein Mann, der vor mir sitzt und ich gebe es ihr trotzdem. Ja, das heißt, das ist was ich zusammen mit der Patientin natürlich entscheide, als individueller Therapieversuch, eng natürlich kontrolliert, ja, dass man sagt, okay, wir schauen mal, wie ist denn das, wenn wir bei dir jetzt das Testosteron tatsächlich ein bisschen nach oben schieben, merkst du dann einen positiven Effekt? Und wenn der Punkt war, ja, deswegen sage ich individueller Therapieversuch, tatsächlich muss man sich schon so ein halbes Jahr, 5 Monate Zeit nehmen. Ja, das ist nicht was, was ganz schnell kommt. Bei manchen ja, aber bei vielen dauert es auch ein bisschen, bis sich das Ganze quasi wieder nach oben so ein bisschen eingeschwungen hat und man auch merkt, okay, wenn ich einen positiven Effekt habe, dann kommt der manchmal erst auch nach ein paar Monaten. Ja, und dann individuell zu überlegen, wenn man merkt, okay, das war das Puzzleteil, das hat mir tatsächlich gefehlt, ja, dann ist es tatsächlich eine sehr wichtige auch Hormonersatztherapie, wie wir es heute ja schon sehr gerne machen mit Östrogen und Progesteron, aber das Testosteron wird irgendwie gerne mal so weggelassen. Ja? Und das ist schade, weil auch das ist bei uns Frauen natürlich wichtig und relevant, auch wenn es vielleicht eins der letzten ist, was meistens abfällt, aber das ist eben nicht bei jedem so. Ja? Und damit haben wir jetzt so 2 Punkte besprochen, dass man sagt, okay, erstmal Anatomie, ja, Schmerzen, das wäre so, ich nenne jetzt immer so die typischen Sachen, natürlich gibt es da noch viel mehr, aber so die typischen Sachen, Schmerzen, Trockenheit. Und das andere ist so Basisgeschichten, wie sieht es mit meinem Hormonstatus aus, wo ich sagen würde, ja klar, das kann man schon mal messen. Aber ich möchte auch so ein bisschen davor warnen, es ist nicht nur so, aha, das ist der Übeltäter und nur das schauen wir jetzt an. Das ist auch zu kurz und zu wenig gedacht. Ja, aber das ist, ich denke manchmal, weißt du, wir Mediziner, wir nehmen ganz gerne auch mal so, so optische Hilfen. Ja, und wenn ich mir vorstelle, eine erfüllte Sexualität sieht aus wie so eine Pyramide, dann wären das jetzt für mich so diese Basissachen unten, wo ich sage, ja klar, schauen wir da einmal auf jeden Fall hin, weil es ist super schade, wenn wir uns irgendwo oben in der Pyramide verkünsteln und nie diese Werte messen. Ja, deswegen würde ich das auch immer empfehlen, zu sagen, ja klar, einmal die Sachen basismäßig abklären lassen, einmal zu Gynäkologen gehen, ne, einmal untersuchen lassen, macht man ja eh hoffentlich einmal im Jahr, macht die Krebsvorsorge und so, und einmal diesen Hormonstatus. Ne?
Ja, total. Vor allen Dingen, das weißt du noch gar nicht, Lisa, das habe ich dir nämlich noch nicht erzählt, weil wir haben nämlich eine Patientin. Das ist nämlich ein ganz schönes Beispiel vielleicht jetzt sogar für diese Folge. Ja, also sehr schlechten Schlaf, also auch immer dauerangespannt, auch so von den Stressachsen, von der HPA-Achse, wirklich so im Fight and Flight. Genau, bei der haben wir nämlich Blut gemacht und da habe ich nämlich das Testosteron alles schon mitgemessen. Mein Hintergedanke war, neben den mitochondrialen Geschichten, will ich das auch anschauen? Ja, das wird auch deine Patientin, die hat auch schon einen Termin, das hat sie mir gesagt. Und bei der ist zum Beispiel das Thema Schlaf. Sie hat immer dieses Gefühl, dass sie dauerangespannt ist. Ja, klar, sehen wir da schon auch den Lebensstil, den sie gerade hat. Ja, also Kinder, ein Kind, was nicht gut schläft, ne, dann ist sie selbstständig. Sie ist halt von der, ich würde halt so vom Typ her eher so diese Powerfrau sagen, ja, die hat zum Beispiel ganz spannend einen sehr, sehr niedrigen Testosteronspiegel. Ich bin gespannt, was du dann mit ihr machst. Libido ist natürlich auch ein Thema bei ihr, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ja. Wirklich einfach Energieverlust und so weiter. Wir haben auch niedrige Ferritinwerte uns gesehen, also Eisenspeicherwerte. Und das ist doch eigentlich schon mal so eine klassische Patientin, die, wo man dann fragt, ist es jetzt das Testosteron? Ja, ist es der mitochondriale Hintergrund? Ist es das Cortisol? Was ist es jetzt? Ja, da fließt ja viel jetzt schon rein, der Lebensstil und so weiter und so fort.
Ja. Ist es, wie so oft, eine Kombination von so vielen Dingen?
Ja? Genau.
Weil genau. Eine rote Pille geschluckt so ungefähr und all deine Sachen sind aufgelöst. Das ist ja nicht das, was üblicherweise funktioniert. Und das ist ja auch die Idee, die wir beide immer verfolgen, zu sagen, ja, wir schauen aus vielen verschiedenen Richtungen, damit wir ganzheitlich eine Idee entwickeln können, dass das keine Pflasterlösung ist. Ne? So, schauen wir mal, wie lange es hält. Ja? Sondern eine Aufstellung ist, und das ist ja so das Schöne, was ich an der Perimenopause so mag, jetzt mal so richtig Inventur zu betreiben und zu sagen, okay, ich stehe mitten im Leben, ich bin so richtig, ich habe, wenn es ist oder keine oder Beruf und so. Und was ist mir jetzt eigentlich gerade wichtig? Ja, und da geht es auch so ein bisschen um mich. Ne? Das ist auch ein bisschen Ego-Pflege und das dürfen wir durchaus auch mal machen und sich dann auch einfach auch gut aufzustellen für die nächste Lebensphase. Und ich sage bewusst nicht zweite oder Hälfte, ja, weil wir wissen ja nicht, wie lange die wird. Und das ist sowas, wo man sagt, ja klar, Mikronährstoffe, natürlich sind die super wichtig. Du hast sowas wie Eisen, B12, ne, so Klassiker. Ne, man sagt, ja klar, wissen wir, dass die was mit Energie
und so weiter.
Genau, ja. Das, wie gesagt, wunderbar, das gehört immer dazu. Wir können noch ein zweites Bild aufmachen. Wir können von Säulen sprechen. Ja, dass wir sagen, klar, wir haben jetzt über Anatomiesäule gesprochen, über Hormonsäule. Jetzt hast du ganz viel natürlich auch Lebensstil angesprochen. Dann gibt es noch die Mikronährstoffe. Ja, da ist natürlich sehr viel zu beachten. Und aber auch, finde ich, immer wichtig, dass man mit der Person mal spricht, ja, dass man auch rauskriegt, was ist denn vor allem bei dieser Person das Thema. Ne? Weil klar gibt es immer so ganz viele Ideen, die man mal anschauen kann, aber was auch irgendwie doof ist, wenn du am Schluss mit irgendwie 5 Seiten, was muss ich jetzt irgendwie alles machen, das kann man schon ein bisschen zielgerichtet machen. Ne? Deswegen ist für mich immer dieses Gespräch extrem wichtig, auch zu verstehen, was ist eigentlich für eine Person, die vor mir sitzt. Ne? Weil wenn ich jetzt eine Empfehlung gebe und sehe, das ist jetzt in diesem Lebensabschnitt gerade gar nicht umsetzbar, ja, dann kommt sie auch nicht weiter. Dass man sagt, okay, wie kommt jetzt diese Person, wie kann sie das sozusagen auch reinarbeiten in ihr Leben? Ja? Deswegen ist es immer total wichtig, finde ich, das verstehe ich unter ganzheitlich. Ja?
Ja, und so ist es ja auch. Ne? Und letztendlich auch wieder Prävention. Ne?
Ja, das ist ja... Was war es, 120 Jahre, Uta? Werden wir alle 120 Jahre?
Ist mir nicht. Keine Ahnung. Also wir sorgen dafür, dass es so ist. Und ich wollte jetzt nochmal wegen dieser Patientin. Genau, die hatte ja einen niedrigen Testosteron. Lisa, was sind denn da aus deiner Erfahrung auch Ursachen, dass der Testosteron so niedrig ist? Ist es das Thema Stress? Ist es genetisch? Was sind so die Ursachen?
Genau die Sachen genannt. Das sind so die Stichpunkte. Also wir können es natürlich manchmal nicht so richtig greifen, wenn so Sachen auf der Hand liegen, zum Beispiel, dass man eine OP hatte, wo ein Eierstock oder ein Teileierstock entfernt wurde oder sowas. Das sind natürlich eher Sachen, wo man sagt, ja klar, da wurde ja auch was entfernt. Also nicht nur die Eierstöcke produzieren natürlich Testosteron, aber ein Teil natürlich davon, der relevant ist. Das ist natürlich schon sowas, aber häufig ist es schon genau das, was du sagst, ne? So dieses Gesamtkonzept, ja, und man sagt, Mensch, es ist irgendwie, der Körper ist so in diesem, ich nenne es jetzt mal Performance-Modus, ja, und hat überall so wahnsinnig viel zu tun, ja, wenn ich es mal so unprofessionell sagen darf, aber da versteht man es eigentlich, ne, dass man sagt, okay, irgendwo muss eingespart werden. Und interessanterweise ist beim Thema Hormongesundheit ein Knackpunkt, wo unser weiblicher Körper gerne mal einspart, ja. Also alleine schon, dass wir überlegen, alle Hormone sind fettbasiert. Die haben alle einen Steroid, einen Cholesterinring. Ja? Alleine das Thema genug Essen, ja, und auch was davon essen, was mein Körper auch braucht, um wirklich Hormone herzustellen. So einfach ist es teilweise. Ja? Wenn wir da anfangen, sozusagen das zu reduzieren, ja, oder du hast jetzt zum Beispiel sowas Klassisches, ne, dann kriegt man vielleicht so ein Bäuchlein. Ja? Sagt man, klar, die Gewichtszunahme der Körpermitte, ja, mit der Insulinresistenz und wie es alles zusammenhängt, ist natürlich was, wo viele Frauen sagen, ich will das nicht. Ja, also ich möchte das nicht. Das war bei mir nie so. Warum kommt das jetzt? Und dann ist das Erste, was früher immer gut funktioniert hat, dann höre ich halt auf zu essen oder esse halt weniger oder so. Und das sind so Sachen, die funktionieren jetzt halt nicht mehr so gut, wie es früher war, weil wir halt eine andere Hormonsituation haben. Und dann sind wir relativ schnell in diesem kleinen Teufelskreis drin und man sagt, okay, zu wenig Energie, zu wenig Essen. Der Körper spart. Und das ist natürlich was, klar sehen wir bei Östrogen, bei Progesteron, aber natürlich auch beim Testosteron, ja, die ja auch alle ineinander greifen in ihren zyklischen Verläufen. Wir sind ja zyklische Wesen, ja. Und wir haben natürlich immer wieder ein Auf und Ab. Und da sehen wir, dass der Körper am schnellsten spart, ja. Weil klar, Reproduktion, ja, was er eigentlich immer machen möchte, ist in Zeiten von Stress jetzt gerade nicht so günstig. Also es macht schon irgendwie Sinn, ja. Aber moderne Lebensweise, wie du es auch schon gesagt hast, wir müssen immer überlegen, wie sind wir eigentlich designed, ja? Also eigentlich sind wir auch designed, schon mit 40 irgendwie diesen Planeten zu verlassen. Gott sei Dank sind wir beide noch da, ja? Nein, aber das,
ja,
Seite, aber das war ja eigentlich alles mal anders designed, so, ja? Ja. Und das schauen wir mal, wie wir uns über die nächste Zeit mal dran wieder anpassen, aber aktuell sind wir da noch in einem anderen äußeren Setting, ja? Und was ich auch total wichtig finde, und das wäre vielleicht auch was ich heute total gerne nochmal erklären würde, weil wir ein paar Mal so ein bisschen das angesprochen haben, das Thema Stress. Ja? Und ich will nicht in diese Falle tappen von wegen, oh, das ist ja alles nur stressbedingt. Ja? Also entspannen Sie sich mal, fahren Sie mal in Urlaub. Oder diese ganz schreckliche Sache, trinken Sie doch mal ein Glas Wein und entspannen Sie sich mal. Es ist ganz furchtbar, ja, und ich muss auch wirklich sagen, gruselig, dass wir in diesem Jahr 2026 immer noch solche Ratschläge bekommen als Frau. Ja, ich würde jederzeit wegrennen, wenn mir irgendein Arzt sowas sagen würde. War so. Was schon relevant ist, ist, wenn wir uns wirklich mal so ein bisschen mit der Körperphysiologie beschäftigen, ganz kurz, ne? Dass man sagt, okay, es gibt schon deutliche Unterschiede zwischen Frau und Mann. Und dieses ganz klassische Masters und Johnson Erregungsmodell, was vielleicht ein paar auch kennen, ist so, okay, da kommt ein Reiz, ja, ich sehe was, ich spüre was, jemand fasst auf meine Genitalien, ich sage es jetzt mal ganz plump, ja, und dann kommt die Erregung und dann wird die sozusagen aufrechterhalten, dann kommt irgendwann die Orgasmusphase, in Anführungszeichen Phase, kurze Phase und dann geht es wieder runter. Also es ist so relativ so, da kommt was, ich reagiere drauf, Orgasmus, fertig. Ich sage es jetzt ganz einfach, ne? Aber das ist so dieses ganz klassische aus den 60er, 70er Jahren Modell, wie reagiert man eigentlich wie ist eigentlich die Libido so aufgebaut, wie entwickelt sich die? Und das ist sehr männlich orientiert. Natürlich sind nicht alle Männer so, um Himmels Willen, aber um jetzt mal in der ein bisschen sich mal dem Ganzen zu nähern, das ist eher so an der männlichen Sexualität orientiert. Frauen brauchen alleine schon, das hat man sich mal angeschaut in der Studie, alleine schon ungefähr 20 Minuten, dass der ganze Vaginalbereich, komplette Intimbereich, die äußeren Vulvalippen und alles gut durchblutet sind, gut auch dehnbar sind, ja, also bereit sind, befeuchtet sind für penetrativen Geschlechtsverkehr, brauchen die mal mindestens oder meistens so um die 20 Minuten. 20 Minuten, ja. Das heißt, da braucht man natürlich auch mal ein bisschen Zeit überhaupt, um, wenn das Ziel sein soll, das ist nochmal so eine andere Diskussion, wenn das Ziel sein soll, penetrativer Vaginalverkehr, ne? Dann braucht man da ja auch ein ganz anderes Setting, ne? So eine Erektion geht meistens, wie sie schneller als 20 Minuten, ja? Natürlich, wie gesagt, wir können hier nicht alle Themen ansprechen, aber ich rede es mal wirklich so ein bisschen in Schubladen. Und das ist mal das eine, das möchte ich auch einfach mal sagen, ja, dass man nicht an sich selber auch so den Anspruch hat, ich sitze am Sofa und dann kommt so die Libido, der Heilige Geist über mich, ja? Und zack, reiße ich mir die Kleider vom Leib und habe sofort Verkehr. Das ist ja natürlich, das wissen wir natürlich auch, aber wir sehen es trotzdem permanent in irgendwelchen Filmen, ja, oder haben so dieses gesellschaftliche, wie soll das ablaufen, ne? Und das ist das eine. Und das andere ist, wie entsteht Libido bei Frauen? Und da gab es eine ganz tolle Forscherin, die Rosemary Besson, die hat so um die Jahrtausendwende mal so einen Gegenentwurf gemacht zu diesen ganz klassischen Erregungsmodellen nach Masters und Johnson und hat gesagt, hey, Moment mal. Ja, ich habe hier auch mal eine Untersuchung oder mehrere Untersuchungen gemacht und habe mir mal geschaut, wie entsteht eigentlich Libido, also ich würde das jetzt breiter fassen, nämlich Lust auf Körperlichkeit und Zärtlichkeit und gemeinsame Nähe, ja, was natürlich viel mehr ist als nur dieses penetrative Verkehrsthema. Ja. Wie entsteht das eigentlich bei Frauen? Und was sie herausgefunden hat, ist, dass das natürlich ein sehr viel komplexeres Thema ist und man kann gerne sich dazu mal so eine Grafik anschauen, Rosemary Besson. Dass man sieht, okay, was ist auch am Tag so passiert? Wie ist auch die Nähe in meiner Beziehung? Ja, wie ist die Beziehungsqualität? Wir reden auch sehr viel heutzutage zu Recht vom Thema Care-Arbeit, ja, wie uns Frauen das beschäftigt, wo sozusagen auch unser Kopf voll ist mit anderen Themen. Und wie wird sowas auch im Alltag in der Beziehung aufgeteilt, umgesetzt? Ja, wo habe ich zwischendurch, da kommt wieder ganz wichtig das Thema, wie bringe ich mal mein Nervensystem zwischendurch auch mal runter? Ja, dass ich auch mal nur am Sofa sitze und nicht sage, oh, die Zeit kann ich nützen und schnell die Spülmaschine ausräumen, sondern mal nichts zu tun. Das fällt uns unheimlich schwer. So wie dieser Patientin, die du jetzt genannt hast, diesen Performance-Modus, nichts tun. Ja, nicht so, ja, meine Entspannung ist, dann mache ich dann HIIT-Training und das. Und dann, nee, nichts tun. Und dieses Ganze insgesamt führt natürlich zu auch einem niedrigeren Anspannungstonus. Ja, dieses Stresslevel kann man natürlich auch messen, wenn man sich die Stresshormone und Achse, die hast du ja schon angesprochen, anschaut. Und das hat auch einen ganz, ganz großen Effekt. Ja? Und das ist auch teilweise nicht schlecht, das mal auch als Paar auch mal zu besprechen. Und das ist das, wo sich in der Sexualmedizin natürlich sowas, ich nenne es mal so wie Hormonmessungen und aber auch Elemente der Paartherapie treffen, ja. Und wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen und sagen, okay, man darf nicht in die Falle tappen und zu sagen, ich bin kaputt, irgendein Hormon stimmt hier nicht und sonst was. Und wenn das alles okay ist, dann bin ich halt einfach so, ja. Sondern zu sagen, nee, wir schauen schon nochmal darüber hinaus und schauen, was ist denn dann noch so los. Und das ist das, was ich meinte. Ich muss auch verstehen, wer sitzt vor mir, wie läuft ihr Leben so ab, ja. Was kann sie auch sozusagen in der Beziehung vielleicht identifizieren. Ganz oft sind es Paare, die sich sehr lieben und die eine sehr enge emotionale Verbindung haben, die zusammen ihr Leben aufgebaut haben. Ja, ganz oft ist es aber auch die Situation, dass man sagt, also wenn Sie mich so fragen, beim Solo-Sex, also beim Thema Masturbation, finde ich total gut. Ja, da habe ich ganz viel Libido und ich habe auch kein Problem, Orgasmus-Schwierigkeiten oder so, eigentlich nicht. Aber mit dem Partner ist es irgendwie nicht so. Ne? Und das ist auch, was spricht man ungern drüber, aber man muss natürlich das schon ein bisschen aufdecken und überlegen, wo sind so die Knackpunkte für mich, da komme ich wieder zum Thema zurück, ne? Für mich als Patientin. Ja? Und da können wir auch zum Beispiel bei dem letzten Beispiel, können wir zum Beispiel auch sehen, ne? Okay, wie ist es jetzt hormonell? Ne? Wenn ich alleine beim Solosex bin oder sowas, da habe ich zum Beispiel kein Thema. Ja, das sind auch, da sage ich, okay, dann muss man auch überlegen, aber es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, nein, ich habe immer Schmerzen. Ja, ich kann auch keinen Solosex haben oder sowas. Das sind auch wieder andere Themen. Auch nicht nur immer körperlich. Also du siehst schon,
ja,
Riesenfass auf. Ja,
absolut. Mhm.
Aber mache ich extra deswegen auf und schneide so ein paar Sachen an, damit man mal so ins Denken für sich kommt und einfach mal so ein bisschen überlegt. Und ich bleibe dabei, Basissachen immer abklären, aber nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn man sagt, okay, da habe ich jetzt irgendwie nichts gesehen oder da habe ich jetzt gemerkt, es hat vielleicht einen gewissen Effekt gemacht, aber es bleibt noch da, sondern sich dann auch trauen und sagen, hey, das ist mein Leben, das ist meine Sexualität, ja, und eine erfüllte Sexualität gehört wirklich zu den Grundbedürfnissen, die uns als Menschen glücklich machen, wie auch immer sie gestaltet wird, ja. Aber wenn ich als Frau merke, ich habe irgendwie das Gefühl, mir ist was abhanden gekommen, dann würde ich sehr dafür plädieren, das nicht hinzunehmen, sondern zu sagen, okay, ich lasse das wirklich mal wirklich professionell anschauen und durchdenke das mal für mich. Ja? Weil wir können noch sehr lange eine erfüllte Sexualität leben und das ist nicht irgendwann ausgeschaltet, nur weil irgendein Geburtstag gekommen ist.
Ja, absolut. Ich würde jetzt auch schon mal so langsam Richtung Ende kommen, weil wir haben ja so viel erzählt, dass wir unseren Zuhörerinnen vor allen Dingen, ja, heute reden wir ja mehr über die Frauen, einfach doch mal, oder dass du uns doch einfach mal so einen Leitfaden gibst, wie können sie dieses Thema angehen? Also was würde man jetzt zum Beispiel diagnostisch machen, ja, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen? Gut, du bist auch online, ich bin eigentlich auch online unterwegs, ne? Auch hier nochmal die kleine Info am Rande. Alle Informationen da werde ich natürlich auch noch in den Shownotes verlinken. Genau, aber wie würde denn sozusagen, oder wie startest du in der Praxis? Machen wir es einfach mal so, eine Patientin kommt zu dir, die ich jetzt, das Beispiel, die ich zu dir geschickt habe, ne, da haben wir schon gesehen, da stimmt was nicht so ganz. Genau, wie würdest du da jetzt vorgehen?
Ja, das, glaube ich, ist ganz gut, dass man da nochmal so ein bisschen was an die Hand kriegt, weil natürlich ist es ja nicht an uns gebunden. Also, ich würde gerne nochmal mit diesem Bild über der Pyramide arbeiten, weil da kann man so ein bisschen sich gut vorstellen, was kann ich tun. Also, Basis, ich hatte schon einmal gesagt, habe ich anatomisch was, ja? Also, beim nächsten Gyntermin, ja, zum Beispiel sagen, ist irgendeine Auffälligkeit an der Schleimhaut oder das mal ansprechen, dass zum Beispiel eine gewisse Trockenheit bemerkt ist, wenn es denn so ist. Ja, also das wäre zum Beispiel Nummer eins. Das andere, das Thema Hormonstatus, da kann man immer so ein bisschen diskutieren, ja. Aber in diesem Thema jetzt würde ich tatsächlich sagen, dass man einmal Standardhormon, oh, ich glaube, ich hing's gerade ein bisschen, oder? Oh.
Ja, jetzt ist gut. Du warst kurz weg, aber jetzt ist wieder gut.
Soll ich nochmal das nochmal machen von da, oder?
Nee, ich glaube, starte vielleicht nochmal kurz, genau.
Sondern vielleicht noch mir jetzt irgendwie gerade ein bisschen krank auch. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wie wir da am besten rangehen in der Praxis, und das ist jetzt natürlich unabhängig von dir und mir, ja, kann man sich schon nochmal diese Pyramide fürs innere Auge holen und sagen, okay, wie gehe ich jetzt da am besten vor? Ja, wenn ich einfach merke, ich will da was ändern. Dann wäre immer die Basis zu sagen, okay, beim nächsten Gyntermin, nächste Krebsvorsorge anzusprechen, wenn man quasi ein Thema hat mit zum Beispiel Schmerz oder trockener Schleimhaut oder vermehrten Infekten oder was auch immer. Ja, einmal sozusagen das Ganze anatomisch abklären lassen. Ja? Dazu gehört für mich auch genau auf der gleichen Stufe das Thema, mal den Hormonstatus anzuschauen. Natürlich kann man darüber immer ein bisschen diskutieren, ja, dass man einfach sagt, oh, ich mache einfach mal so einen Hormonstatus zu gucken, wo ich stehe, ist eigentlich was, was ich ein bisschen kritisch sehe. Aber in Bezug jetzt auf die Libido, wo wir ja gerade gesehen haben, es kann auch mal wirklich bei Leuten, wo man es nicht erwartet hätte, sein, ja, dass zum Beispiel sowas wie Testosteron oder DHEAS, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was ja auch in die Androgene generell so reinfällt, dann würde ich es in dem Fall doch mal machen. Und wenn wir das schon machen, folgende Empfehlung: während der Periode, Zyklustag 2 bis 5, nüchtern muss man nicht sein, einmal zu schauen, was macht der Östradiolwert, was macht das Testosteron, ja, was macht das DHEAS. Das kann man natürlich noch ein bisschen breiter machen, wenn man sowieso überlegt, dass man gewisse Sachen mal anschauen möchte. Aber das wäre so ein ganz, ganz Basisthema, ja. FSH würde ich auch nochmal dazu machen, zu gucken, wie die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstock ist. Aber das ist so ein Basisding. Das heißt, wir haben dann Anatomie und wir haben dann das Thema Hormone erstmal angeschaut, ja, und müssen es natürlich dann auch mit jemand besprechen, der sich damit auskennt. Und dann geht es eins weiter, um zu sagen, okay, man könnte es natürlich auch parallel machen, Mikronährstoffe, ja, Energiehaushalt. Du hast heute schon ganz viel genannt, was an wichtigen Themen ist. Das kann man natürlich ein bisschen strukturierter machen. Mikrobiom, also dieses Thema, wie ist mein Körper gerade versorgt, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also das ist immer noch sehr so in diesem, ja, diesem klassischen, wo wir sagen, wir gucken uns mal die Laborwerte an, aber es ist halt auch eine Basisgeschichte. Ja? Und da, wie gesagt, muss man halt individuell gucken, Schilddrüse und so, ne, das haben wir jetzt alles gar nicht so angesprochen, das gehört aber alles dazu. Ja? Und dann zu sagen, okay, wenn ich das quasi auch geklärt habe, dann geht es natürlich so ein bisschen in das Thema Stress weiter rein, dass man sagt, okay, was an Stress, was kann ich denn identifizieren bei mir? Und das geht natürlich dann auch sehr schnell in auf die Beziehungsebene. Ja? Also man sagt, okay, mein Partner, meine Partnerin, wie ist da die Beziehungsebene? Was sind so Punkte? Was würde ich vielleicht gerne auch mal so besprechen? Und das hilft manchmal unheimlich gut, das auch nochmal mit jemand Externen zu reflektieren, weil manche Dinge denkt man nicht so oder man spricht sie nicht so aus und man denkt, naja gut, wir kennen uns seit 20 Jahren, das weiß der doch. Ja, you wonder, ja, was der andere nämlich alles nicht so weiß vielleicht. Also Thema Stress, äußere Faktoren und natürlich auch Beziehung, ja. Und natürlich, was wir gar nicht vergessen dürfen, ja, ist natürlich auch das Thema, ja, Selbstliebe, ja. Klingt so ein bisschen cheesy, wenn man so will, ja, aber natürlich ist das relevant. Man sagt, okay, wie ist das eigentlich für mich und wie nehme ich mich auch selber so an, ja? Und wie hat sich das vielleicht in meinem Leben vielleicht verändert? Natürlich verändern wir uns. Natürlich werden wir älter. Ja, ich würde sagen, wir wären weiser, ja, wir wissen mehr. Aber natürlich ändern sich auch Dinge, die wir jetzt nicht so cool finden, ja, was vielleicht auch körperlich sich so verändert und so. Und dass man da natürlich auch so ein bisschen in die Selbstreflexion geht und sagt, okay, was kann ich ändern? Was kann ich vielleicht nicht ändern? Ja, wie sehe ich das und wie fühle ich mich auch in meinem eigenen Körper? Und das sind natürlich, das sind jetzt einfach nur so ein paar Punkte, ja, aber das wären, glaube ich, Dinge, die man sich immer beschäftigen kann. Und wenn wir das zusammenfassen wollen, Libido ist nicht ein isolierter Hormonwert, ja, sondern das nennt man dann ja auch so biopsychosozial, ja, ein Thema. Und es ist ein starkes Signal, dass man merkt, irgendwie, ich kann nicht diese meistens eben auch schönen Gefühle, diese Entspannung kann ich gerade irgendwie nicht leben. Was ist es? Ja? Und es ist ganz oft auch ein Signal zu sagen, schau mal ein bisschen genauer hin.
Ja.
Und wir supporten natürlich und das kann natürlich auch andere Kollegen machen, um diese Sachen anzuschauen. Aber du hast schon gesagt, Testosteron, viele machen es noch nicht so, weil es halt auch eine Off-Label-Therapie ist. Und das führt natürlich, das muss ich auch mal zu eine Lanze brechen für meine Kollegen, ein bisschen auch zu gewisser Verunsicherung. Man muss natürlich das auch gut monitoren. Es gibt auch, wenn ich jetzt ganz viel Testosteron gebe, das extrem nach oben geht, dann kriegt man ja vielleicht auch Nebenwirkungen, die man nicht möchte. Ja, zu viel Haare da, wo ich sie nicht will oder fettige Haut oder was auch immer. Das muss man natürlich auch monitoren und mit begleiten. Das heißt, da gibt es inzwischen auch immer mehr und mehr Kollegen, die das machen. Aber wenn man das vielleicht auch nochmal fragen sollte, machen Sie denn eigentlich auch eine erweiterte Hormonersatztherapie Richtung Testosteron? Bieten Sie das in Ihrer Praxis an? Und da gibt es sicherlich Kollegen, die sagen, nee, das ist nicht mein Fachgebiet, was auch voll okay ist. Oder welche sagen, ja klar, machen wir bei uns auch. Ja, weiß ich, okay, ich kann da nicht nur eine Diagnostik machen, sondern ich könnte auch, wenn es darauf ankommt, eine therapeutische Begleitung haben. Das ist ja auch immer wichtig.
Ja, super. Genau, letztendlich finde ich, du hast es mit der Pyramide eigentlich gut erklärt, ja, was wir halt alles machen können. Genau, die Selbstliebe finde ich auch immer wirklich wichtig, weil wir Frauen ja tatsächlich dazu neigen, dass wir ja uns um alles andere, um andere kümmern, ja, aber leider nicht so um uns selber. Und das ist auch ein Lernprozess, ne, dass man das.
Total. Und was ich immer sage, und ich sage es hier auch gerne nochmal, wenn irgendjemand das Knöpfchen findet, auf das man drückt, und man ist voll entspannt und findet alles an sich toll, bitte mich anrufen. Ja? Ich natürlich auch gern. Ja. Und was ich sagen will, ist natürlich, ja klar ist es Arbeit. Ja. Und keiner muss hier perfekt sein. Es ist kein Aufruf zur Perfektionierung. Ja, bitte nicht. Nee. Ja, aber wie du es auch sagst, es ist ein Aufruf zu mit auseinandersetzen und so ein bisschen zu schauen. Ja.
Ja.
Finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ja, das ist ja nicht das, was wir wollen, dass jetzt alle perfektioniert sind. Aber wie gesagt, mich damit zu beschäftigen, das ist manchmal wirklich was, was man, wie du sagst, aus Zeitgründen, Familie, Zeug, alles, schiebt man das immer so ein bisschen weg, ne? Und man hat dem nicht so eine Wertigkeit zugeordnet, ja? Ja, da können wir auch, wir können noch so lange reden.
Wir machen auch noch einige Podcasts, das weiß ich, in den nächsten Monaten, weil wir haben ja noch viele andere Themen, ja. Wir haben es ja schon mal angesprochen, Insulinresistenz, und da können wir wirklich von PCOS-Syndrom und so weiter, ne, dann auch vereinigen, was wir ja auch viel haben, sind ja unsere Frauen mit Kinderwunsch, ja, wo wir dann auch ganzheitlich dann draufschauen gemeinsam. Und genau, das ist jetzt schon mal der Ausblick. Auf jeden Fall finde ich, also ich habe heute auch noch mal einiges gelernt zum Thema Libido. Also Lisa, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir wirklich Zeit genommen hast. Ich denke, das ist wirklich eine sehr wertvolle Podcast-Folge, vor allen Dingen für unsere Zuhörerinnen. Und ich habe es ja schon kurz erwähnt. Ich verlinke dich in den Shownotes. Also nur, es gibt natürlich auch viele andere Kollegen in Deutschland, die so arbeiten wie wir. Ja, das muss nicht bei uns sein. Aber ich verlinke dich natürlich dein Instagram und auch deine Website, wo man dich halt dann auch findet, wenn man gerne mit dir zusammenarbeiten möchte, vor allen Dingen in diesem Bereich Sexualmedizin.
Danke, Jutta.
Vielen lieben Dank, es war echt toll. Genau, und ja, dann wünsche ich auch dir oder allen Zuhörern erstmal noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Schön, dass du eingeschaltet hast, und ja, bleib gesund, lass es dir gut gehen und bis bald, deine Jutta Pettino.
Ja. Ciao.
Zum Abschluss dieser Folge noch ein wichtiger Hinweis: Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Information und stellen kein medizinisches oder heilkundliches Angebot dar. Sie ersetzen weder eine individuelle Beratung, Diagnostik, Therapie, eine Maßnahme noch eine Intervention durch eine Ärztin, einen Arzt oder eine andere medizinische oder therapeutische Fachperson. Alle genannten Empfehlungen, Supplemente oder Methoden sind allgemeiner Natur und nicht auf deine persönliche Situation abgestimmt. Nimm keine Nahrungsergänzungsmittel ein und beginne keine Therapie, Maßnahme oder Intervention ohne vorherige individuelle Beratung durch medizinisch qualifiziertes Fachpersonal. Die Umsetzung der hier besprochenen Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung.